Wir sind ja gerade im Daniel-Buch und als ich vor zwei Wochen im Gottesdienst war und diese spannende Deko sah mit diesem Löwen, da dachte ich erst, keine Ahnung, haben wir jetzt irgendwie so ein Gartenbedarfsgeschäft ausgeräumt, aber dann habe ich doch gemerkt, dass das eine innere Verbindung hat mit unserem Thema, nämlich Daniel in der Löwengrube. Da sind wir noch nicht, sondern wir sind heute bei dieser spannenden Geschichte, wo es um den Feuerofen ging. In der Kinderbibel habe ich es damals schon gelesen. Das hat mich immer zum Staunen angeregt. Da wird erzählt in Daniel 3, wer eine Bibel hat, soll es ja geben, solche Menschen unter uns oder sogar die mit hat oder es mal nachlesen will, der wird es da finden, Daniel 3. Da heißt es, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit. Ellen ist übrigens, und 6 Ellen breit, danke. Ellen ist übrigens kein Personenname, sondern hier eine Maßeinheit. Und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Ich habe das mal so ausgerechnet nach meiner Elle und so. Das war etwa 25 Meter hoch, riesige Statue, 2,50 Meter breit. Das muss schon relativ imposant gewesen sein. Und dann heißt es weiter, und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und anderen Allmächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Ein gewaltiges Bild. Ein Bild, das mehr ist als ein Bild, ein Standbild, eine Statue. Es ist eine Repräsentation. Es bildet etwas ab. Was denn? Ja, die Macht des Großkönigs Nebukadnezar. Es ist ein Sinnbild der Macht, der überragenden Macht. Es soll zu einem Sinnbild der absoluten Macht werden, der totalen Macht. Alle sollen es anerkennen, alle wichtigen Leute sollen zusammenkommen und keiner darf ausscheren, alle sollen mitmachen bei der Anbetung dieses Bildes, dieses Sinnbildes der Macht. Ein Sinnbild für einen totalitären Staat, der alle Lebensbereiche beherrschen will, der dir sagen will, was du zu glauben, zu denken, anzuziehen hast, vielleicht sogar was du zu essen hast. Auf jeden Fall ist das die Situation, die uns hier vorgestellt wird. Und dann kommen sie alle, die Fürsten, die Würdenträger, diese ganzen verschiedenen Leute. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Wenn man so ein bisschen nachdenkt, wo gibt's das denn heute? Da fällt mir zuallererst Nordkorea ein. Ja, da ist es auch so. Da gibt's dann auch diese gewaltigen Bilder von Kim Il-sung, jetzt dem Dritten, und dann gibt es diese riesigen Paraden und dann gibt es Menschen in Reih und Glied und da darf auch keiner ausscheren und da muss man dann klatschen und sich freuen und wehe, man hat sich nicht ganz doll gefreut, man hat nicht ganz geklatscht oder bei dem Tod des vorigen, des Vaters, des Diktators, da mussten alle weinen, da war eine Staatstrauer und wehe, man hatte nicht richtig genug geweint und hatte nicht sozusagen wirklich herzzerreißend geklagt, dann war man dran. Eine Sache, wo man denkt, das ist irgendwie damals in Babylonien, Nebukadnezar, ein paar hundert Jahre vor Christus. Nein, das ist auch in unserer Zeit so massiv, natürlich nur, Gott sei Dank, Gott sei Dank, in manchen Ländern der Welt. Aber wie ist es eigentlich bei uns, diesem Anspruch einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten Weltanschauung auf unser Leben? Man kann jetzt verschiedene Dinge einsetzen und fragen, welche Macht geben wir ihnen und welche Macht verlangen denn diese Dinge, zum Beispiel die Macht des Geldes, die Macht des Kapitals, die Macht bestimmter Anschauungen. Und wo kommen wir da als Christen vielleicht in Konflikte mit diesen großartigen Dingen, die sich da aufbauen? Es kommt dieser Herold, ich lese ein paar Verse weiter. Vers 4, der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, der Trompeten, der Harfenzittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer dann aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, hier ist übrigens schon eins gekürzt, das kommt insgesamt viermal vor, dass all die Instrumente aufgeführt werden, da fielen nieder alle Leute, alle Völker aus den verschiedenen Sprachen und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Die Anbetung des goldenen Bildes, die Anbetung menschlicher Macht, das haben wir geschafft. Und dazu brauchten wir keinen Gott. Die Anbetung des Goldes, es muss natürlich Gold sein, ist klar. Die Anbetung des Königs, eine Anbetung, die nach biblischer Auffassung ja eigentlich nur Gott zusteht. Und wir merken hier, bahnt sich ein Konflikt an. Was ist denn jetzt mit denen, die da nicht mitmachen wollen? Und da begegnen uns jetzt diese drei, die schon im ersten Kapitel des Danielbuches uns begegnet waren, Schadrach, Meschach und Abednego. Das habe ich schon als Kind gelernt, diese Namen. Erst konnte ich sie nicht aussprechen und dann habe ich sie immer geübt. Diese drei von ihnen haben wir gehört im ersten Kapitel, dass sie ausgesucht waren. Sie gehörten zur Elite des Volkes. Sie waren junge Männer. Sie waren gut aussehend. Sie konnten, sie haben was dann lernen müssen. Sie wurden so, wie das ja an vielen Stellen, auch im Osmanischen Reich war das, auch im Türkischen Reich, viele, viele Jahrhunderte so, dass da junge Leute ausgewählt wurden und die wurden dann trainiert und die stiegen dann in die Staatsämter auf. Und diese drei, so wird uns gesagt, haben das mitgemacht, haben sich hineingegeben in das babylonische System, aber haben gesagt, aufgrund unseres Glaubens werden wir die Speisegebote, die wir in der Tora finden, erfüllen. Wir werden bestimmte Sachen, die ihr hier anbietet, irgendwelches kriechende Tier und irgendwelche Bratwürste, werden wir nicht essen, sondern wir essen nur das Gemüse. Und dann steht in der Lutherbibel so schön, und obwohl sie haben da so einen Test gemacht, 10 Tage lang, weil ihr Chef hatte Angst, wenn die dann irgendwie abmagern, dann kriegt er Stress. Deswegen hat er gesagt, okay, 10 Tage können wir mal, und dann gucken wir mal, wie ihr dann aussieht. Und dann heißt es in der Lutherbibel so schön, und sie waren dann noch fetter als die anderen. Fetter ist natürlich hier nicht gemeint im Sinne von übermäßige Kalorien, sondern sie sahen einfach wohlgenährt und gut aus und dann durften sie weiter diese besondere Diät sozusagen durchführen. Diese drei Männer sind es, die jetzt hier angeklagt werden. Da heißt es, da kamen einige chaldäische, also babylonische Männer und sie verklagten die Juden. Sie fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewiglich. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das Bild anbeten sollen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören. Wer aber nicht wie niederfiel und anbetete, der sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über einzelne Bezirke des Landes Babels gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, und die verachten dein Gebot und sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Petzer, Spitzel, Verräter, Fieslinge, Missgünstlinge. Solche Leute gedeihen in einem Klima des Absolutismus. Soweit ist das ja gar nicht her, dass das auch in einem Teil unseres Landes so war. Bis noch vor 25 Jahren war in den, was wir heute neue Bundesländer nennen, als ein ganzes System, dass da, wer da nicht richtig mitmachte und wer nicht zum Militär gehen wollte, na gut, in der Bundesrepublik gab es das auch, dass sie auch Schwierigkeiten kriegten. Aber da ging es dann richtig, wenn einer ausscherte, versuchte vielleicht sogar das Land zu verlassen, zum Feind überzulaufen, Republikflucht, der landete dann in Bautzen oder an anderen Orten. Es ist immer wieder in der Geschichte so, dass der Staat oder bestimmte Systeme, bestimmte Ideologien Anspruch auf unser Leben ergreifen wollen. Ganz krass natürlich auch damals im Nationalsozialismus. Ich habe jetzt gerade die Tage nochmal mich ein bisschen damit beschäftigt und allein mit diesem Gruß, der damals gang und gäbe war, wo Heil einem Menschen zugesprochen wurde und wo man sozusagen statt Guten Morgen dann Heil plus Staatsführer den Namen sagen sollte. Das ist etwas, was immer wieder sich erhebt und wo auch immer wieder die Leute, die ja jeder dann irgendwie dazu Stellung nehmen muss. Und natürlich die Leute, die eigentlich ihr Leben in der Beziehung zu Gott leben müssen, in besonderer Weise sich fragen müssen, ja, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn damit um? Wir haben hier diesen Gegensatz Chaldäa. Einige chaldäische Leute haben dann diese Juden, diese drei jungen Männer angezeigt und verraten. Aber es geht ja letztlich nicht hier um die Volkszugehörigkeit, sondern um die Frage nach der Religion, nach dem Glauben, den du hast. Und Religion heißt übersetzt aus dem Lateinischen letzte Anbindung, letzte Verbindlichkeit. Wo binde ich mich zurück? Wo ist meine Basis? Wo ist meine Identität verankert? Wo ist der Punkt, wo ich mich ganz festmache? Und dann befiehlt der Nebukadnezar, die zu bringen und sagt, wie ihr wollt, ihr drei, ihr wollt meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen. Wohlan, so seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, und jetzt werden wieder alle Instrumente aufgeführt, wenn ihr das hört, dann müsst ihr jetzt niederfallen. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr sofort in den goldenen Ofen geworfen werden. Und dann sagt er einen Satz, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Das ist ja diese Selbstüberhebung des absoluten Menschen, des absoluten Staates, der sagt, es gibt ja eigentlich gar keinen Gott. Und dieses Ganze, was ihr euch da einbildet mit einem Gott, der euch vielleicht sogar noch erretten könnte, das könnt ihr euch doch gleich, das könnt ihr mit der Pfeife rauchen, das gibt's überhaupt nicht. Lasst uns mal sehen, wer dieser Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Hier ist die Frage ganz deutlich, wer ist Gott? Wer ist das denn schon euer Gott? Ich bin Gott. Meine Götter haben mich zum Königssohn eingesetzt. Das war einer der Titel des babylonischen Großkönigs, der Sohn der Götter. Und jetzt kommt was, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da fingen an Schadrach, Meschach, Abednego. Sie sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Und jetzt kommt das, was für mich der Spitzensatz eigentlich dieser ganzen Sache in Daniel 3 ist. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das finde ich ganz irre. Die sagen, weißt du was, wir machen das nicht. Und Gott ist so groß. Wenn der will, dann kann er das, dann kann er es tun. Wenn er es nicht will, dann bleiben wir dennoch bei ihm. Dann halten wir dennoch ihm die Treue. Dann beten wir dennoch dein Bild nicht an. Ich finde das ganz stark, dass sie sagen, wir ehren Gott, egal ob es dann gut ausgeht für uns. Egal, ob man sozusagen sofort das Resultat hat. Wie anders ist es bei mir oft, dass ich im Grunde Gott so lange die Treue halte, wo ich auch erkennen kann, dass da was für mich bei rausspringt. Wenn es aber für mich schwierig wird oder wenn ich nicht sofort den Nutzen erkennen kann, oder ich dann doch irgendwelche Schwierigkeiten habe, dann bin ich doch sehr, sehr schnell versucht zu sagen, okay Gott, wenn du deinen Deal nicht einhältst, deinen Teil des Deals, dann halte ich meinen Teil des Deals auch nicht ein. Aber sie sagen, Gott ist Gott. Ganz egal, ob wir seine Hilfe direkt erleben oder nicht, wir ehren ihn nicht, weil wir etwas erhalten wollen, sondern einfach, weil er Gott ist und weil wir zu ihm gehören. Und natürlich, und das fand ich dann als Kind immer ganz spannend, der wird natürlich extrem sauer. Luther sagt, er wurde voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichtes veränderte sich. Jetzt sind wir Gott sei Dank nicht hier unten im Kinder-CT, da spielen die das alles nach. Da würde ich euch jetzt alle mal dazu auffordern, so einen veränderten Ausdruck eures Gesichts sozusagen hier nachzuspielen. Da hätte ich wahrscheinlich Angst, wenn ihr das hier alle macht. Auf jeden Fall, jetzt befiehlt er den Kriegsleuten, die da reinzuschaffen, sie zu binden und reinzuschmeißen. Und dann fand ich immer schon spannend, auf dem Weg, während diese Soldaten, die da reinschmeißen, verbrennen schon die Soldaten. Ich habe das nie verstanden. Und wie kommen die denn dann rein, wenn die dann schon vorher die anderen verbrannt sind? Ja, also wie schaffen die das, die dann noch so das letzte Stück reinzukriegen? Oder gehen die dann so freiwillig oder so? Irgendwie habe ich da vielleicht auch nicht den ganz richtigen Zugang gehabt damals. Auf jeden Fall, sie werden also jetzt in diesen Ofen hineingeworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen umso mehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, selbst von den Feuerflammen getötet wurden. Und dann fallen sie hinein in den glühenden Ofen. Und dann geht's ganz klassisch. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Und sie antworten: Ja, König. Und er antwortete: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Eine ganz spannende Wendung. Statt der Vernichtung eine Vermehrung. Statt 3 sind es jetzt auf einmal 4. Und die sind nicht tot, sondern sind frei, die laufen da rum, vielleicht machen sie Ringel rein oder gucken sich ein bisschen mal so die Bauart des Ofens an, wie ist das hier genau gemacht. Also sehr, sehr, sehr interessant, unversehrt, völlig unverständlich. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Geschichte glaubst oder nicht oder ob du denkst, das ist nur so eine Art so eine Lehrgeschichte. Wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich habe da persönlich jetzt kein Problem mit, aber egal, lassen wir es einfach mal stehen. Was spannend ist, ist der 4., der dabei ist. Wer ist das denn eigentlich? Wer ist jetzt dieser 4., der bei denen da im Ofen ist? Es wird gesagt, er sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Ja, Sohn der Götter, das ist doch ein Titel des Nebukadnezar. Aber der sitzt da auf seinem Thron, beziehungsweise jetzt fuhr er auf, der guckt sich das an. Und hier ist aber einer, der hat offensichtlich die Macht, die anderen zu schützen. Und als in den 60er Jahren polnische Archäologen an einem bestimmten künstlichen Hügel, einem Tell, oder gegraben haben, haben sie auf einmal im Sand, als der Sand wegkam, gesehen, da kam ein Bild heraus. Und es wurde freigelegt, ein Bild, was etwa so groß ist wie dieser Teil der Wand, dort vielleicht 4x4 Meter. Feuerflammen. 3 Männer, die da drin sind, mit erhobenen Händen. Unten drunter stehen ihre Namen, genau diese 3 Namen. Und dann ein 4., der mit Flügeln, seine Flügel über sie ausbreitet. Und der Name steht Michael, der Erzengel. So hat die nubische Kirche das gedeutet. So hat es man in der Kirchengeschichte immer wieder auch gedeutet. Dieser 4., der aussieht wie ein Sohn der Götter, das war ein Engel. Hier in diesem Fall Michael, übrigens, passt das sehr gut, weil der Michael ist hebräisch und heißt, wer ist wie Gott? Das ist ja genau die Frage von Nebukadnezar. Ja? Wer ist der Gott, oder der euch da aus meiner Hand erretten könnte? Manche anderen sagen, nein, das war nicht so ein Engel, es war Jesus in einer dieser immer wieder bezeugten präinkarnatorischen Erscheinungen, die wir im Alten Testament finden. Also es gibt einige Stellen im Alten Testament, wo die Grenze so ein bisschen verwischt ist. Bei Gideon zum Beispiel. Da heißt es, da kommt ein Bote und dann hinterher heißt es, der Herr selbst stand da, den Gideon dann beauftragte. Bei Abraham im Hain Mamre, da heißt es, 3 Männer kamen dorthin und dann sprach der Abraham, wenn man so, als ob er mit einem redet, mein Herr, und dann heißt es, und als der Herr von ihm fortging, aber es waren ja eigentlich 3 Männer, und wie ist es eigentlich? Und so gibt es manche Ausleger, die sagen, dieses ist eine Stelle, wo Gott selbst in Jesus sozusagen, bevor er Mensch wurde, schon nahe gekommen ist. Ich kann das nicht letztlich entscheiden, ich will es auch nicht entscheiden, das ist ja auch eher Spekulation. Auf jeden Fall, hier ist Gott anwesend. Sei es durch einen Engel, sei es durch eine Vorerscheinung von Jesus. Er ist anwesend und diese Anwesenheit verändert alles. Der Feuerofen wird zum sicheren Ort. Und sie können dort mitten in der Anfechtung, der Feuerofen ist noch da, der feindliche Großkönig ist noch da, die Soldaten sind noch da, mittendrin können sie überleben. Vertrauen in der Feuerprobe. Gott ist da mitten im Feuer. Und jetzt als letztes die Frage an uns, wo ist das denn bei uns jetzt von Belang? Wo ist bei uns Vertrauen gefragt? Gibt es in einem Leben eine Feuerprobe vielleicht? In welchen Feuerproben stehen wir persönlich oder wir als Christenheit in unserem Land? Manche sagen, ja, du weißt, ich habe hier gerade so eine ganz schwierige Phase. Ich kämpfe mit einer Depression oder mit Problemen, die ich nicht bewältigen kann. Vielleicht ist das deine Feuerprobe. Wir haben im Christusdorf einige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Freunde, die mit ganz schlimmen Krankheiten gerade kämpfen. Das sind echte Feuerproben. Wir haben ja auch so ein Gebetsnetz, wo wir für Leute beten, wo wir E-Mails dann Informationen geben. Da sind etwa 100, 150 Leute sind drin, die mitbeten. Kannst du auch gerne eintreten, musst dich einfach beim Büro melden. Vielleicht sagst du, meine Jobsituation, das ist so eine Feuerprobe. Ich werde da gemobbt oder da geht's mir schlecht. Vielleicht sagst du auch, meine Beziehung, das ist so wie so eine Feuerprobe geworden. Wir haben uns irgendwie so auseinandergelebt oder wir kommen gar nicht mehr zurecht. Vielleicht sind es aber auch andere Dinge so, wo du gefragt wirst, als Christ deinen Mann oder deine Frau zu stehen. Hier Thinsohn wird ja jetzt eine Woche hier zusammen leben und dann auch als Christen erkennbar sein, nehme ich an, in den Schulen, wo ihr seid. Und es ist ja auch nicht leicht, in unserer gesellschaftlichen Zeit sich zu Christus zu bekennen. Ne? Wieso, glaubst du so einen alten Quatsch oder bist du noch von gestern und was habt ihr denn für antiquierte Vorstellungen von Moral und von Werten und so weiter? Es gibt viele, viele Situationen. Die Frage ist eigentlich, was machen wir da drin? Es geht jetzt nicht darum, aggressiv oder besserwisserisch irgendwie zu sagen, ja, ich bin aber, sondern eher durch unser Leben, durch unser Handeln, durch unsere innere Kraft, unsere innere Stärke, dieses Zeugnis zu geben, dass Leute erkennen, da ist mehr. Da ist Gott in dessen Leben dabei. Vertrauen in der Feuerprobe ist möglich. Wann denn? Ja, wenn wir auch sonst vor der Feuerprobe in der Verbundenheit zu ihm leben. Das finde ich interessant. Dieser Schadrach, Meschach und Abednego, diese drei haben es ja eingeübt, Gott zu vertrauen. Bevor die große Probe kam, gab es viele kleine Proben. Und weil sie das geübt hatten, weil sie ihren Glauben trainiert hatten, weil sie ihren Vertrauen im Alltag trainiert hatten, deswegen waren sie dann auch in der Lage, in der großen Feuerprobe zu bestehen. Und so ist es wichtig, dass wir uns fragen, hey, was machen wir eigentlich im Alltag? Wie leben wir? Wie sind wir mit Gott verbunden? Diese drei Männer waren ja auch eine Gemeinschaft. Auch das ist wichtig. Sie mussten nicht alleine durch diese Probe gehen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in Gottesdiensten miteinander Gemeinschaft haben, dass wir christliche Freundschaften aufbauen, dass wir im Hauskreis sind, dass wir uns irgendwo einbringen, dass wir einander stärken und uns so vergewissern seiner guten Geschichte mit uns und so in Verbindung mit ihm bleiben. Und so immer wieder unsere Hingabe an ihn und unsere Hingabe auch an seine Werte erneuern. Und dann können wir auch in der Feuerprobe bestehen. Wenn euch nachher die Kinder, die vielleicht hochkommen, fragen, was ihr gelernt habt, was sagt ihr dann? Wenn ihr Lust habt, geht mal unten, guckt den Feuerofen an. Das sieht eher wie so ein Pizzaofen aus. Aber ich finde das toll, dass wir das gemeinsam tun, dass wir an einem Thema dranbleiben. Vielleicht hast du Lust, diese Woche das dritte Kapitel Daniel nochmal zu lesen in irgendeiner Stunde und zu sagen, nochmal dran zu denken, was wir heute besprochen haben. Vielleicht nochmal das auf dich wirken zu lassen. Wo ruft Gott mich auf zum Vertrauen auf ihn? Und vielleicht kannst du auch schon das Kapitel 4 lesen, weil das kommt nächste Woche in der Predigt dran. Ich bete, Herr, wir danken dir. Gerade dann, wenn es heiß wird und wir denken, jetzt ist alles am Ende, dann können wir erleben, dass du da bist. Und selbst wenn es nicht immer sich sofort auflöst oder alle Krankheiten geheilt oder alle Probleme gelöst werden, so wollen wir wie diese drei jungen Männer damals in Babylonien sagen, du kannst uns helfen. Und selbst wenn du aus irgendeinem Grund es wählst, es nicht direkt für uns sichtbar und erfahrbar zu tun, so wollen wir dir dennoch die Treue halten. Hilf uns dazu, im Alltag in kleinen und in großen Schritten auf dem Weg mit dir zu sein. Amen.